Ihr Lieben, wir haben in dieser Woche einen Gemeindehirten. Einen unserer Gemeindehirten verabschiedet aus diesem seinem irdischen Zelt, seines sterblichen Körpers, in eine für uns noch unsichtbare, aber reale Wirklichkeit, in ein Haus, das Gott ihm bereitet hat in dem Himmel. Er gehört jetzt zu der Wolke von Zeugen, die uns umgeben. Und die Bibel sagt, weil wir eine Wolke von Zeugen unter uns haben, um uns haben, lasst uns ablegen alles das, was uns beschwert. Das ist eine Entscheidung, abzulegen. Und auch die Sünde, die uns ständig umstrickt und uns hinaufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und weiter heißt es, das Ende dieser Zeugen schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Kein Vorschlag, kein Kandidat für den Walk of Fame. Walk of Fame ist natürlich Englisch und bedeutet Ruhmesweg. Der Walk of Fame, der Weg des Ruhmes, ist ein berühmter Gehweg in Hollywood in Kalifornien. Und dieser Gehweg ist mit Sternen gekennzeichnet. Auf jedem Stern ist eine berühmte Persönlichkeit eingraviert aus der Öffentlichkeit. Es sind 2600 Sterne bis jetzt, die in diesen Gehweg eingelassen sind. Jeder Stern mit dem Namen einer geehrten Person. Kein Vorschlag für den Walk of Fame. Es geht heute um Treue. Treue im Hintergrund. Treue, die von Menschen vielleicht unbeachtet ist. Und um wen geht es? Madeleine hat es angeführt, um Kaleb. Kaleb ist kein Kandidat für den Walk of Fame. Da gibt's keinen, wenn es möglich wäre, Stern, auf dem sein Name eingraviert ist. Er ist nicht so bekannt wie Mose oder Josua. Nach ihm ist kein Buch der Bibel benannt. Und doch erwähnt die Bibel ihn. Er erlebte den Auszug aus Ägypten, die spektakuläre Rettung des Volkes durch das Meer, den Untergang der Feinde im Schilfmeer. Und dann, Monate später, stehen sie an der Grenze zum Land, das Gott ihnen versprochen hat. Mose stellt einen Kundschaftertrupp von 12 Männern zusammen. Josua und Kaleb sind mit 10 anderen dabei. Damals bei der Rückkehr geben 10 Männer einen deprimierenden Bericht ab, mit katastrophalen Folgen. Jahrzehnte später, die Wüste liegt hinter ihnen, sie sind bereits im verheißenen Land. Im Rückblick auf 45 Jahre stellt Kaleb Folgendes fest. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn von Kadesh Barnea, aus Los schickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinen Gott. Unübertroffen übersetzt das die Lutherbibel. Ich aber folgte meinem Herrn treulich. Das klingt beim ersten Lesen wie Selbstlob. So als wenn jemand sich selber unter die Schulterklopfmaschine stellen würde und sagen, alle anderen haben versagt, ich aber nicht. Aber nichts ist dem Kaleb ferner. Es waren mutige Worte in einer Entscheidungssituation, wo die Mehrheit gegen ihn war, wo die Mehrheit gegen die Verheißungen Gottes war, wo ein ganzes Volk gegen den Auftrag war, in das Land zu gehen. Aufgrund der Aussage von 10 Kundschafterkollegen von Kaleb und Josua reagierte das gesamte Volk mit kollektivem Angstgeschrei. Wenn ihr den Textzusammenhang mal lest, alle weinten und schrien die ganze Nacht hindurch. Was muss das für eine Geräuschkulisse gewesen sein, wenn viele, viele tausend Israeliten geheult, geweint, geschrien haben vor Angst? Das muss man sich mal vorstellen. In der Bibel lesen wir das so, dass Josua, dass Kaleb Folgendes sagte: Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn von Kadesh Barnea, aus Lo schickte. Und ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte dem Herrn treulich. Und dann heißt es weiter, da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es nicht das Beste, für uns nach Ägypten zurückzukehren? Und sie wählten schon Leute, die sie nach Ägypten zurückführen sollten. Ich frage mal uns mal so, ist es unschicklich, als Christ keine Angst zu haben? Dürfen Christen keine Angst haben? Ja, ich weiß schon, Furcht ist nicht in der Liebe, aber die Liebe treibt die Furcht aus. Das sind oft fromme Worte. Und ich bitte euch, wenn wir diese Worte gebrauchen, mal den Zusammenhang zu lesen. Liebe fürchtet sich nicht im letzten Gericht Gottes. Da brauchen wir uns nicht zu fürchten. Aber der Jesus sagt, in der Welt habt ihr Drangsal. Elberfelder Bibel oder Luther Bibel sagt, habt ihr Angst. Das heißt also, Jesus gesteht als Realist uns völlig zu, dass wir in Drangsal sind. Dieses Wort Tlipsis bedeutet, als wenn jemand einem die Schlinge um den Hals zusammenzieht. Es kann eng werden im Glauben. Wir können Angst haben. Und Jesus sagt, seid getrost, haltet fest an mir. Ich habe das, was euch Angst macht, diese Tlipsis, diese Bedrängnis, ich habe sie überwunden. Ich helfe euch hindurch. Ja, wir können entmutigt werden. Keiner kann sich dafür schützen. Aber viel wichtiger ist es, wie wir mit unserer Entmutigung umgehen. Führt sie uns zur Anklage gegen Gott, wie das Volk Israel, wie das Mehrheitsvotum. Sie hatten ja allen Grund, sich zu fürchten. Führt unsere Entmutigung uns in die Vergesslichkeit, was wir mit Gott alles Gutes erlebt haben, wie der Herr uns getragen und gesegnet hat und wieder und wieder und wieder unsere Schuld und Sünde vergeben hat. So als wäre es die erste gewesen. Entmutigung, wie gehen wir damit um? Es war nicht die Analyse der 12 Kundschafter. Die war realistisch. Starke Befestigungen, starke Krieger, überwältigender Widerstand, mit dem sie rechnen mussten. Nicht die Analyse, da stimmte Josua und Kaleb, alle 12 stimmten überein. Aber die Einschätzung war unterschiedlich. Die Einschätzung war anders. Nein, wir können es nicht schaffen. Nein, der Herr wird uns nicht hineinbringen. Nein, er hat uns bis hierher gebracht, dass wir verderben. Dass wir umkommen, dass unsere Frauen und Kinder Sklaven werden. Vergessen waren die Hilfen des Herrn. Vergessen waren seine Güte, seine Gnade. Vergessen war das Manna. Vergessen waren die vielen Dinge, die Gott ihnen geschenkt hat und die Errettung vor den Ägyptern durchs Rote Meer. Nicht die Analyse, sondern die Einschätzung ist entscheidend. Du kannst bei deinen negativen Einschätzungen trotz positiver Erfahrungen stecken bleiben. Dann willst du dich auch nicht von Glaubensbrüdern und Schwestern, ob sie nun Kaleb oder sonst wie heißen, an Gottes Versprechen und seine Führungen erinnern lassen. Du willst einfach nicht. Du willst negativ bleiben. Letztlich bleiben Negativismus und Entmutigung nicht ohne Folgen. Für dich selber, für uns selber, für mich selber und auch für die Menschen meiner Umgebung. Wir müssen doch nicht tun, als wenn wir auf einem einsamen, als Einsamer auf einer Insel leben und das, was ich tue, auch in der Gemeinde, das geht keine anderen an. Das ist doch nicht so, ist es doch nicht wahr. Das stimmt doch nicht. Wir leben doch in einem Beziehungsgeflecht miteinander. Und das, was ich rede, was ich tue, so wie ich lebe, bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Spirit und auf die Atmosphäre meiner Brüder und Schwestern. Negativismus zieht andere mit, Ermutigung auch. Worte haben Macht und Einfluss, positiv wie auch negativ. Die negative Einschätzung der von 10 Männern beeinflusste nachhaltig das Schicksal einer ganzen Generation. Nochmal, die negative Einschätzung von 10 Männern beeinflusste nachhaltig das Schicksal einer ganzen Generation. Zehntausende wurden durch die negative Einschätzung beeinflusst. Das ist nichts Kleines. Aber, und das ist das Wunderbare, diese negative Botschaft veränderte nicht Gottes Heilsabsichten. Der Herr brachte das Volk in das verheißene Land. Aber ohne die Meckerer, ohne die Ungläubigen, da halfen auch die beschwörenden Worte von Josua und Kaleb nichts. Die beiden redeten nichts schön, aber sie erinnerten an Gottes Allmacht. Ja, Minderheitsvotum fand kein Gehör. Was sagten sie? Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist und wenn er uns dieses Land, wird er uns in dieses Land bringen und wird es uns geben. Es ist ein Land, in das Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst. Kein Gehör. Nein und nochmals nein. Aber das ganze Volk sprach, man solle sie steinigen. Das ist das Resultat, kann ein Resultat von Glaubenstreue sein. Dass das Leben eines Glaubenstreuen spitz auf Knopf steht. Damals heißt es, da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Gott bewahrte Kaleb und Josua vor der Lynchjustiz. Aber das tut er nicht immer. Open Doors und andere christliche Vereinigungen berichten von dem Leiden und von dem Tod, vom Martyrium vieler unserer Brüder und Schwestern. Damals griff Gott ein. Damals behütete er Josua und Kaleb, weil er noch etwas mit den beiden vorhatte. Was sind die Folgen dieser mutigen Glaubensworte? Es heißt immer, vertraue ich diesen Worten der Bibel oder nicht? Das ist eine Entscheidung. Vertraue ich dem, der dahinter steht, oder gebe ich meinen Zweifeln Raum? In was für eine Richtung bewegt sich die Waage des Glaubens und des Unglaubens? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die ist nicht immer so, dass der Glaube die Waage nach unten bringt. Oft sind Zweifel da. Und dann bete ich, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Wir müssen doch nicht so tun, wenn wir die Herrschaft Gottes proklamieren, dass alles glatt geht. Das ist doch nicht wahr. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass diese Welt im Argen liegt. Der Kopf Satans, der Schlange, ist durch Jesus Christus am Kreuz zertreten worden. Aber der Böse ist noch nicht abgeschafft. Deshalb beten wir im Vater unser, rette, erlöse uns von dem Bösen. Das ist doch etwas, ein schon jetzt und ein noch nicht. Ermutigung, Entmutigung. Ob wir auch so mutig sind wie damals Josua und Kaleb, mutig Stellung beziehen gegen eine negative Mehrheit, oder ist vielleicht der Parole zurück nach Ägypten nicht doch was abzugewinnen? Muss man denn immer so extrem an Gott festhalten? Reicht nicht ein bisschen Glaube? Muss man nicht ein bisschen ausgewogener den Mittelweg wählen? Der Herr Jesus sagt zu diesem Mittelweg, den er als Lauheit betrachtet, weder kalt noch warm, mit deutlichen Worten, mit einem eindeutigen Urteil. Er spuckt diejenigen, die den goldenen Mittelweg in Anführungsstrichen wählen, er spuckt sie aus. Ist das nicht der liebe Heiland? Es ist auch der Herr. Ist er nicht die Liebe? Oh ja, aber er ist auch heilig. Wir können Gott nie ganz fassen, obwohl wir die Offenbarung seines Wesens in Jesus Christus in der Bibel haben. Gott treu zu sein, seinen Verheißungen zu vertrauen, ist stets eine Entscheidung, die uns keiner, die dir persönlich, mir auch nicht, keiner abnimmt. Der Schauspieler Denzel Washington, manchen von uns bekannt, hat in einer öffentlichen Rede vor Professoren und Uni-Absolventen mehrfach gesagt, put God first in your life. Stelle Gott immer an die erste Stelle deines Lebens. Und gibt der Zeugnis, dieser zweifache Oscar-Preisträger, wie er mit dieser Behauptung in seinem Leben umgegangen ist. Stelle Gott immer an die erste Stelle deines Lebens. Nicht deine Befürchtungen, nicht deine Ängste, obwohl sie da sind, nicht die Probleme, die wirklich relevant sind, sondern Gott an die erste Stelle. Das bedeutet, du musst das Beklagenswerte nicht schönreden. Du kannst ruhig mal sagen, ja, ich verstehe dich nicht. Wo bist du denn? Bist du weg? Bist du auf Urlaub? Aber immer wieder daran denken, dass Gott heilig ist. Dass er der Unfassbare ist. Die Bibel sagt, dass er weit über den Lobgesängen Israels thront. Wir meinen ja immer, wir würden mit unserem Lobpreis ihn erreichen oder vielleicht in irgendeiner Weise doch beeinflussen. Falsch. Er freut sich über unseren Lobpreis. Aber wir müssen doch nicht denken, dass wir durch irgendwelche systematische Lobpreislieder ihn praktisch zwingen, seine Verheißungen zu erfüllen, wenn er einen anderen Plan hat. Das wäre ein Götze, ein Däumling, ein Gott, den wir in der Faust haben und in der Tasche. Wir dürfen uns auf seine Verheißungen verlassen, dass er gesagt hat, ich will euch in das Land führen. Aber wir dürfen nicht meinen, wir würden Gott durch irgendwelche Formulierungen, durch irgendwelche noch so gut begründete Dogmatik in unser System hineinzwingen. Er bleibt der Herr. Gott treu zu sein, ist eine Entscheidung. Ich aber folge dem Herrn treulich. Wisst ihr, treu zu Gott zu stehen, hat keine gute Presse. Kaleb und Josua waren keine Kandidaten für den Walk of Fame. Tod Kaleb und Josua. Gott bewahrt sie. Gott treu zu sein, ihr Leben hat immer Folgen. So war das. Tolles Land, aber zwei Meinungen. Man folgte dem Mehrheitsvotum. Eine verhängnisvolle Entscheidung. Als Folge musste das Volk, diese ungläubige Generation, als Strafe 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Nur Josua und Kaleb überlebte diese Generation der ungläubigen Angsthasen. Josua durfte die nachfolgende Generation in das verheißene Land führen. Kaleb kam auch hinein. Von ihm hören wir nicht mehr viel, aber er nahm die Zusage Gottes persönlich und wusste, ich komme ins Land der Verheißung. Gott steht zu seinem Wort, das er mir gegeben hat. Als Kaleb in den besten Jahren war, 40 Jahre plus, als er in den besten Jahren war, ging er jahrelang, jahrzehntelang mit der ungläubigen Generation Seite an Seite durch den Wüstensand. Er sagte nicht, ich hau ab. Er blieb bei ihnen. Und er erlebte, wie eine ganze ungläubige Generation verstarb, in der Wüste blieb. Und er blieb bei ihnen. Und er erlebte, wie eine neue Generation heranwuchs, den er von seinen Erfahrungen von seinen Glaubenserfahrungen berichten konnte. Und im stolzen Alter von 85 Jahren in Kanaan finden wir die starke Aussage aus unserem Predigttext: Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. So war er, Josua. Er ließ sich nicht von dem Unglauben der Generation in der Wüste beeinflussen. Ich habe große Hochachtung vor Kalebs Lebenshaltung. Wir hören nichts von den 40 Jahren, die Kaleb bei ihnen waren. Wir hören nichts davon, von dem Spott, von den Zweifeln, von dem Hohn, den er vielleicht zu ertragen hatte. Er diente treu und Gott bis ins hohe Alter. Und wisst ihr, ich gehöre auch nicht mehr zu den Frischen im Lande, was jetzt das Lebensalter angeht. Und für mich und für alle, die schon im etwas vorgeschrittenen Alter sind, ist das nicht gut zu wissen, auch im Alter gehören wir, liebe Brüder und Schwestern, für Gott nicht zum alten Eisen. Wenn ich treu zu ihm stehe, kann mein Vorbild eine Abguckvorlage für die junge Generation sein. Das ist doch was. Die Einstellung von Kaleb fordert mich aber auch heraus. Wälze ich die Verantwortung auf andere ab, auf Mose, auf Aaron, die Leiter, die Bereichsverantwortlichen, schiebe ich die Verantwortung auf, man müsste oder jemand ab. Jemand muss putzen. Jemand muss die Räume abschließen. Jemand muss dies und das reparieren. Jemand muss das Gespräch führen. Wisst ihr was? Bruder jemand und Schwester jemandin, Geschwister man müsste, sind längst verstorben. Die haben nie gelebt. Jeder von uns ist in der Verantwortung und trägt mit seinem Vorbild zum Klima und zum Geist in dieser Gemeinde bei. Wir alle sind gemeint. Aber alle brauchen wieder Einzelne, verzagt Mutige, die vorangehen mit kleinen Schritten, die sich entscheiden, ich mach's. Ich übernehme die Aufgabe. Wer hilft mit? Wir alle sind verantwortlich. Ja, wer ist alle? Gott spricht immer zu Einzelnen. Zu Mose, zu Aaron, zu Kaleb, zu Josua, zu Ruth, zu Esther. Wir verstecken, wir ducken uns weg und sagen, ja, die Gemeinde muss. Wer besteht denn aus der Gemeinde? Aus dir, aus dir, aus dir, aus dir, aus mir, aus lebendigen Steinen. Lasst uns unsere Verantwortung in dem Maß dessen, was wir können, wahrnehmen und Gott fragen, Herr, bin ich's? Kannst du mich gebrauchen? Hier bin ich. Und bei allem dürfen wir unsere Sorgen auf Gott werfen, denn gerade dafür ist er ja da. Er ist um uns besorgt. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist um euch besorgt. Und da ist es entscheidend, dass wir genau lesen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und jetzt kommt es, nicht Punkt, sondern indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Das ist ein Stückchen Einsicht. Wir können nichts, aber der Herr kann alles. Ihm wollen wir unsere Sorgen anbefehlen. Lasst uns unser ganzes Vertrauen in den Herrn setzen. Treue in der Nachfolge Jesu ist eine Lebenshaltung mit Folgen. Follower von Jesus zu sein, ist mehr als ein Mausklick. Follower zu sein ist easy. Ein Klick, du machst ein Like, ein Klick, du abonnierst das, ein Klick, du machst ein Unlike. Das ist Nachfolge nicht. Nachfolge Jesu ist ein Weg mit Ausdauer, mit Ernsthaftigkeit, nämlich Gott treu zu sein. Ihn, den Herrn, in alle Situationen meines Lebens einzubeziehen, zu beschließen, auf ihn zu hören und seinen Regieanweisungen gehorsam zu sein. Ich höre immer wieder der liebe Heiland und diese ganzen Geschichten. Er ist aber auch der Herr. Und der Herr hat auch Ansprüche an dein Leben. Und diese Ansprüche, die wirst du auch kennen. Und er wird sich bei dir immer wieder in die Erinnerung bringen, als Gott der Liebe, aber als auch dein Herr. So wie der Herr damals in der Wüste. Er ließ sich durch den Unglauben der Generation nicht abhalten, trotzdem bei ihnen zu sein, in der Feuersäule in der Nacht und in der Wolkensäule am Tag und im Zelt der Begegnung. Er wanderte mit der ungläubigen Generation durch die Wüste, durch die Wüstenstrecken des Lebens. Er ist der Campinggott. Das Zelt der Begegnung wurde aufgebaut und abgerissen und Gott war da. Er ist da in den Wüstenstrecken deines Lebens. Immanuel heißt er. Das heißt Gott mit uns. Sein Name ist Programm. Ich bin dem Herrn treulich nachgefolgt. Ich habe vor vielen Jahren auf einem Männerfrühstück eine sehr interessante, prägnante Definition von Treue gehört und mir aufgeschrieben. Treue ist die innere Haltung, aus der heraus Versprechen und Verpflichtungen erfüllt werden, eine grundsätzliche Zuverlässigkeit, die mit Wahrheit und Gerechtigkeit verbunden ist. Die Treue gegenüber Gott erweist sich im Alltag in der Art, wie wir mit anvertrauten Dingen umgehen, wie wir die Arbeit erledigen, wie wir moralische Entscheidungen treffen, wie wir Geschäfte abschließen, wie wir Sexualität leben, wie wir mit Kindern, mit Freunden, mit Geschwistern, mit unserer Frau, mit unserem Mann umgehen. Treue zu Gott lässt uns das Richtige, nicht das Einfache wählen. Kaleb. Zurück zu ihm. Gott schreibt mit Randfiguren Geschichte. Keine Ehrenmedaille für ihn, kein Stern auf dem Walk of Fame. Gott lässt uns das Richtige, Treue lässt uns das Richtige, nicht das Einfache wählen. Da sagte der Herr, da sagte Jahwe, auf das Gebet des Mose, das Volk zu verschonen, ich vergebe nach deinem Wort, aber so gewiss ich lebe und die ganze Erde von der Herrlichkeit Jahwes erfüllt werden wird, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Wunderzeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und der Wüste tat und die mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und nicht auf mich gehört haben, sie werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren unter Eid zugesagt habe. Alle, die mich verachten, werden es nicht sehen. Und jetzt kommt es. Gott differenziert. Aber meinen Diener Kaleb, in dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, ihn werde ich in das Land bringen, das er schon betreten hat, nämlich als Kundschafter, und seine Nachkommen werden es in Besitz nehmen. Weißt du, mein Lieber, meine Liebe, ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht fühlst du dich völlig unwichtig. Gerade so am Rand stehend, verdeckt durch andere. Du bist in guter Gesellschaft und nicht alleine. Nicht nur Kaleb steht da im Hintergrund. Ich wünsche uns die Kraft, treu zum Herrn zu stehen. Die Bibel erwähnt immer wieder Menschen, von denen wir außer ihrem Namen kaum etwas wissen. Ja, mitunter wird nicht mal ihr Name genannt. Es sind Randfiguren und Nebenrollen, würden wir in der Dramaturgie des Lebens sagen, die leicht übersehen werden. Wer kann beispielsweise etwas mit dem alten Mnason von Zypern verbinden, mit Sosthenes aus Korinth oder mit Ampliatus und Philologus? Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Persis, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Wer kennt den Neffen von Paulus oder die Großmutter von Timotheus? Sie erscheint nur ganz kurz auf der Bühne des biblischen Geschehens. Ihr Glaube aber leuchtet als starkes Vorbild für die, die sie beobachtet haben, die mit ihnen zu tun haben, aber auch für uns. Und in Gottes Augen sind sie von unsagbar großer Bedeutung. Von ihnen heißt es von Paulus, dass sie seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. Weißt du, bis heute hat Gott seine kleinen Leute, die nirgends in der Presse erwähnt werden, die keiner kennt, von der Öffentlichkeit, vielleicht auch in der Gemeinde fast nicht wahrgenommen, selten im Mittelpunkt des Geschehens. Niemand wird eine Biografie je über sie schreiben. Sie stellen keine Nobelpreisträger. In keinem Geschichtsbuch, Gedenkbuch werden sie verewigt. Menschen im Hintergrund, Geschwister im Hintergrund, die Gott treu sind. Wisst ihr, auch unter uns leben sie. Eine Persis, die arbeitet in dem Herrn. Ein Ampliatus und wie sie alle heißen. Sie hinterlassen keinen Stern im Walk of Fame, der Ruhmestraße, wohl aber Segensspuren im Leben ihrer Mitmenschen. Sie dienen dem Herrn seit Jahren treulich. Irgendwo und irgendwann haben sie Jesus als Retter kennengelernt. Irgendwo und irgendwann hat Gott sie in seiner unendlichen Weisheit auf ihre Stelle, auf ihren Posten gerufen, damit sie für ihn tätig werden. Und ihre Antwort war: Ja, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Der Herr nennt sie seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Menschen ohne Bundesverdienstkreuz. Seine Helden, wie ein Kaleb, der das Land erbte, das Gott ihm zugesagt hat. Lohn. Lohn für euch, einmal nachzuarbeiten in der Bibel, wie Glaubenstreue von Gott belohnt wird. Sagen wir nicht schnell, weiß ich schon, ja, im Himmel und so weiter. Lasst uns differenzieren und die Bibel dazu lesen. Gerade das Neue Testament. Das Neue Testament sagt eine ganze Menge zum Lohn. Nicht, dass wir Lohn erstreben und deshalb treu sind. Aber Gott belohnt Zuverlässigkeit und Treue. Er tut das, nicht wir. Und das, was Gott durch andere tut, das wird wahrgenommen. Und sie werden dann in ihre Aufgaben berufen. Glaubenstreue ist kein Kurzstreckenspurt, sondern ein Langstreckenlauf. Wie heißt es in Philipper 4, Vers 2 und 3? Da sagt Paulus: Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen, gemeint sind die Frauen Evodia und Syntyche, bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Frauen kämpfen für das Evangelium. Wow. Das ist keine Einzelaussage. Viele Frauen im Neuen Testament und in der Bibel, von denen wird Glaubenstreue berichtet. Zusammen mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt darfst du deinen Namen einsetzen. In der Bibel steht Clemens. Bist du dieser Clemens im Hintergrund? Diese Clementine im Hintergrund? Dein Name steht mit anderen im Buch des Lebens. Ich aber diente dem Herrn treulich.